Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 297 von Just Baseball, ihr Freunde des gepflegten Rückschlagsports Baseball. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Ich bin Andreas. Axel ist heute leider nicht dabei, der ist zu Tisch, hätte ich jetzt gerade gesagt. Aber nein, der kann heute leider nicht, aus beruflichen Gründen. Deswegen sind nur wir zwei heute da. Aber wir haben uns gleich einen Gast reingeholt. Und da müssen wir eine kleine Geschichte dazu erzählen. Wir haben Corona jetzt. Sind wir alle im Moment von belastet, beziehungsweise eine mehr, andere weniger. Aber auf jeden Fall hat jeder sein Päckchen zu tragen. Und es gibt im Moment kein Baseball, kein Live-Baseball. Die KBO ist gerade gestartet. Ansonsten in Taiwan gibt es noch ein bisschen Baseball. Aber die MLB, unsere aller Lieblingsliga, ist noch nicht losgegangen und wird vielleicht in dieser Saison noch nicht starten. Und wir sind so ein bisschen auf der Suche ja auch nach Themen gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben viele Filme besprochen. Wir haben Major League besprochen. Wir haben Moneyball besprochen etc. Und letzte Woche, als wir angesagt haben, dass wir in der Woche keinen Podcast bringen, haben wir eine Idee bekommen von einem der Hörer auf Twitter. Christian Wöllenstein. Der hat uns angeschrieben und hat gesagt, wusstet ihr eigentlich, dass die Entwickler von Out of the Park aus Deutschland sind? Und Out of the Park ist ein Managerspiel, was ich in den letzten Wochen, Monaten häufiger mal hier angesprochen habe, wo ich drüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, das spiele ich im Moment sehr, sehr ausführlich. Und ich wäre nie darauf gekommen, dass dieses Spiel in Deutschland entwickelt wird. Hatte auch nie darauf geachtet, dass wer das Spiel programmiert etc. Ich war einfach nur ein Fan dieses Spiels. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, da können wir noch mal jemanden einladen davon. Haben an diese Firma geschrieben, auch gleich letzte Woche, und hatten innerhalb von anderthalb Stunden hatten wir Antwort von Markus Heinsohn, dem Chef von outoftheparkdevelopments.com. Und den haben wir im Interview. Das ist eine Sache, Florian, da haben wir Glück gehabt.
Ja, absolut. Und vor allem, dass wir jetzt ein Thema reinbekommen, was uns so überrascht hat, muss man ja dann sagen, weil ich, wenn du dir die Seite anguckst, das sieht alles nach MLB, nach Amerika, nach der großen Baseballwelt aus und dass eben das Unternehmen um die Ecke von Hamburg quasi gegründet wurde und jetzt ja auch einen Sitz in Hamburg hat, das ist so, wow, das war wirklich überraschend und ja. Und war auch schön, ne, dass es dann auch so schnell mal ging, weil andere Anfragen brauchen da ja manchmal etwas länger.
Ja, es gibt Anfragen, die gar nicht beantwortet werden, aber hier hatten wir innerhalb von anderthalb Stunden die Antwort und haben uns verabredet für dieses Gespräch über Out of the Park, das Managerspiel, was jedes Jahr neu entsteht und jedes Jahr Ende März dann auf den Markt kommt und was große und viele und berühmte Fans dann tatsächlich auch hat. Markus Heinsohn spricht im Gespräch mit uns darüber und wir können jetzt eigentlich nur viel Spaß wünschen und wer nach diesem Gespräch nicht sich sofort Out of the Park holt, ja, dem können wir dann auch nicht mehr weiterhelfen. Markus Heinsohn, Chef, Gründer etc. und erster Entwickler von Out of the Park mit Florian und mir im Gespräch. Viel Spaß dabei. Das Zentrum des Baseball-Manager-Spiel-Universums liegt in Holland-Twielenfleet. Hallo Markus Heinsohn, hallo Markus.
Hi, grüßt euch, wie geht's?
Uns geht's sehr gut, wie geht es dir? In diesen Zeiten muss man diese Frage dann halt auch häufiger stellen.
Ja, das stimmt. Ich kann berichten, dass es mir ausgesprochen gut geht, weil niemand, den ich kenne, jetzt persönlich gesundheitlich betroffen ist von diesem ganzen Virus-Schlamassel. Und mein Alltag sich tatsächlich nicht wirklich verändert hat, weil ich seit 20 Jahren Homeoffice mache und meinen Sport zu Hause mache. Und das Einzige, was mir halt fehlt, ist, Freunde zu sehen und abends vielleicht mal ins Restaurant zu gehen. Und ja, uns hat das Ganze auch wirtschaftlich jetzt nicht negativ beeinflusst. Aus dem Grund geht es mir so gut, wie es mir unter diesen Umständen eigentlich nur gehen kann, würde ich sagen. Und da bin ich sehr dankbar für, ja.
Das ist eine schöne Nachricht, das ist tatsächlich eine schöne Nachricht. Du bist der Chef von outoftheparkdevelopments.com. Das ist eine Firma, die das Managerspiel Out of the Park rausbringt. Wie das Spiel aufgebaut ist, beziehungsweise was alles für Fragen drumherum gibt, das klären wir gleich noch. Als erstes müssen wir darüber sprechen, wie bist du zum Baseball gekommen und wie bist du überhaupt auf Out of the Park gekommen?
Ja, das ist eine ganz lustige, kurze Geschichte. Und zwar, als ich ungefähr 15 Jahre alt war, war ich mit Freunden, wir hingen immer ab auf dem ehemaligen Schulhof von unserer Grundschule und haben dann da Fußball gespielt oder Tischtennis. Und das war so, ja, unser Zeitvertreib während der Sommerferien. Und Einer von uns wurde dann von seinen Verwandten nach Miami in die USA eingeladen. Und als er zurückkam, hatte er 2 Baseballhandschuhe, einen Baseballschläger und einen Baseball dabei. Und hat uns das dann gezeigt und hat gedacht, so komm, Freunde, jetzt das blöde Fußball können wir immer spielen, spielen wir mal ein bisschen Baseball. Und da waren wir so schnell wirklich begeistert und dieses Ball wegprügeln, das hat uns so dermaßen Spaß gemacht, dass wir dann irgendwann nach Hamburg gefahren sind und haben uns da irgendwie, ich glaube bei Intersport war das, die hatten da so ganz billige Plastik-Baseball-Handschuhe, da haben wir uns erstmal eingedeckt und die Bälle an sich waren uns zu teuer. Dann haben wir Tennisbälle genommen und haben die in Nachbarsgärten geprügelt. Ja, und so fing das an und irgendwann dachten wir, Mensch, Das macht so viel Spaß. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das in Vereinsform bringen. Und dann der Vater von einem von uns, der hat bei Dow Chemical gearbeitet. Und der Laden ist natürlich voll von Amerikanern. Und dann haben wir da ein schwarzes Brett Baseballtrainer gesucht, eine Nachricht geschrieben. Und ja, da hat sich ein Kolumbianer gemeldet, der Nelson Castro, so hieß der. Und er und sein Sohn, die haben ja in Kolumbien Baseball gespielt und haben uns dann so die Basics beigebracht. Und dann haben wir uns noch mehr Equipment gekauft. Und dann sind wir irgendwann zum VfL Stade und haben gesagt, hier Freunde, wir sind jetzt 20 junge Menschen und wir möchten gerne eine Baseballabteilung gründen. Und dann haben die gesagt, ja klar, warum nicht, ne? Kann man mal machen. Ja, und so fing das Ganze an. Und dann haben wir dann auch tatsächlich, ich glaube 1994 war, glaube ich, unsere erste Saison. Kann auch 95 gewesen sein. Ich glaube, irgend sowas war das. Und dann haben wir jahrelang in der Landesliga gespielt. Und ich habe auch eine kurze Zeit lang in Hamburg gespielt während meines Studiums. Ja, und ich habe dann auch irgendwann Trainerschein gemacht, habe unsere Softball-Gruppe trainiert und die Herren dann auch für eine kurze Zeit. Und ich liebe diesen Sport und so fing das an. Und manchmal frage ich mich, Mensch, was wäre passiert, wenn mein Kumpel damals statt von Baseball-Equipment irgendwie ein American Football oder ein Basketball mitgebracht hätte, dann hätte das mein Leben garantiert komplett anders beeinflusst, nämlich vermutlich gar nicht. Weil ich gar keinen Spaß dran habe an diesen beiden Sportarten. Und Baseball, das hat mich sofort fasziniert und ich habe dann alles gelernt, was man irgendwie lernen konnte darüber und habe irgendwie immer Major League Baseball Ergebnisse auf Videotext geguckt, CNN Videotext, weil Internet gab es damals auch nicht. Ja, so fing das Ganze an.
Also es ist ja dann doch aber trotzdem eine untypische Herangehensweise an diesen Sport, weil also Florian und ich sind groß geworden, indem wir tatsächlich das erste Mal im amerikanischen Fernsehen CNN zum Beispiel dann auch die Sporthalbe Stunde mal geguckt haben und dass wir uns mal ein Team ausgesucht haben in der Major League Baseball. Du bist dann wirklich über den Sport herangekommen an diesen Sport, beziehungsweise also um selber zu spielen. Ich zum Beispiel habe nie Baseball gespielt, kann also nur wirklich als passiver Fan davon berichten. Du hast wirklich angefangen, dann ja selber zu spielen. Hast du ein Lieblingsteam in der MLB?
Also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Ich glaube, das Team, für das ich das erste Mal richtig so Begeisterung empfunden habe, das waren die Atlanta Braves. Das lag aber auch nur daran, weil damals irgendwie so eine Sonderausgabe über American Sports, da war ein Foto von Greg Maddux. Ja. Und da habe ich gedacht so, ja Mensch, cool. Und danach war ich irgendwie Fan von den Atlanta Braves. Mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass in der National League tatsächlich immer noch die Atlanta Braves und in der American League sind das die Boston Red Sox. Ich habe auch persönlichen Kontakt zu John Henry, das ist der Besitzer von den Boston Red Sox und vom Liverpool FC und er ist auch großer Fan von dem Out-of-the-Park Baseball und wir schreiben öfter mal E-Mails hin und her und das ist so ein ganz cooler, lockerer Typ, der spielt immer historische Saisons in dem Spiel. Immer die alten Cardinals aus den 40er Jahren, das findet er ganz geil. Und ja, es ist schon verrückt, mit was für Persönlichkeiten man jetzt über die Jahre Kontakt aufgebaut hat.
Mit 2/3 dieses Podcasts wirst du bei den Boston Red Sox dann auch offene Türen einrennen. Axel und ich sind Boston Red Sox-Fan. Florian ist San Francisco Giants-Fan, das nur mal.
Ich war damals sogar gegen die Atlanta Braves in den World Series immer, weil ich mochte die nicht, keine Ahnung warum. Ich war dann eher, also mein erstes Team, was ich ein bisschen gut fand, waren dann die Blue Jays. Mhm. Also insgesamt, weil ich die da gesehen hatte und die haben halt dann die Braves geschlagen. Und die Twins fand ich auch ganz lustig mit Kirby Puckett. Ich glaube, die Saison müsste ich auch mal nachspielen mit Kirby Puckett am der müsste ja eine, der müsste On-Base-Percentage gehabt haben, relativ hoch, denn also
Ja, der konnte was, das stimmt. Und die Twins fand ich eine Zeit lang auch sehr gut, weil meine erste richtige Baseballjacke war von den Minnesota Twins. Das war von irgendeinem komischen Flohmarkt in Hamburg. Und ich wusste nichts über die Mannschaft. Und es war aber schön blau und schön rot. Und das Logo hat mir gefallen. Und ich dachte, ja, nice, das jetzt bin ich Twins-Fan für ein paar Monate gewesen. Also wie ihr seht, bin ich da so ein bisschen flexibel, was das angeht. Ja.
Du hast jetzt für die sorry, noch kurz ein geografischer Hinweis. Der Ort, wo die Firma sitzt, ist recht nahe bei Hamburg. Das wissen vielleicht nicht viele, weil du hattest ja gesagt, du bist nach Hamburg gefahren und so. Das ist mit der heutzutage sogar mit der S-Bahn zu erreichen. Mhm. Ich glaube, früher war es noch mit der Regionalbahn, ne? Aber
ja, genau. Ja, das ist also der Firmensitz. Das ist halt so eine, ja. Im Grunde ist das nur der offizielle Sitz. Wir haben in Hamburg tatsächlich ein kleines Office, aber aktuell wird es nicht benutzt, weil ich wohne in Stade. Das ist ja quasi die Endstation der S3, wenn man von Hamburg fährt. Und der Andreas, mein Geschäftspartner, das ist derjenige, der halt in Holland wie im Fleet sitzt. Aber unsere Mitarbeiter, die sind ja auf dem ganzen Globus verstreut. Also insofern tue ich mich da auch immer so ein bisschen schwer, einfach zu sagen, hey, unser Sitz ist Holland-Wiemfleet. Also gefühlt ist es eher Hamburg, würde ich sagen, weil da auch Großteil unserer deutschen Mitarbeiter auch in Hamburg denn wohnt.
Ja. Da müssen wir jetzt drüber sprechen, weil du gerade John Henry schon erwähnt hast, den Besitzer der Boston Red Sox und aus Liverpool und von Liverpool, dem Fußballverein. Wie bist du auf die erste Version Out of the Park gekommen, beziehungsweise wie bist du dazu gekommen? Vielleicht müssen wir mal einen textbasierten Manager schreiben.
Ja, also ich glaube, das Hauptproblem oder was heißt das Hauptproblem, die Hauptmotivation war, ich habe damals ganz religiös Hardball 4 von Accolade gedaddelt. Mhm. So, aber ich war irgendwie nie so besonders gut da drin, mit dem Joystick die Heinis dann irgendwie zum Ball laufen zu lassen. Also beim Fielding war ich immer fürchterlich schlecht und ich habe dann gemerkt, dass es mir mehr Spaß macht, die Saison tatsächlich zu simulieren und die Spiele gar nicht zu spielen. So, aber statistisch war das Ding eine Katastrophe. Also da hatten dann mehrere Pitcher ein ERA unter 1. Ne? Also das ist am Ende der Saison war das natürlich völliger Quatsch. Also dann habe ich mir gedacht, okay, es muss ja irgendwie sowas geben wie ein Bundesliga-Manager, weil in Europa ja diese Bundesliga-Manager also seit meiner Kindheit super populär waren. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben und ich habe dann nur diese sogenannten Replay-Simulationen gefunden, zum Beispiel Strat-O-Matic oder Diamond Mine Baseball. Und da konnte man eine Saison spielen und dann war eigentlich Schluss. Da musste man von vorne anfangen. Ich habe dann trotzdem, keine Ahnung, ein Monatsgehalt von meinem Zeitungsaustragegeld ausgegeben und dann habe ich mir Diamond Mine Baseball bestellt in den USA. Und das war, glaube ich, die 97er-Version. Habe das denn gespielt und man muss dazu sagen, ich habe schon seit frühester Jugend Software entwickelt, einfach weil ich das interessant fand. Das war für mich so wie Lego für Fortgeschrittene quasi. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dieses Diamond Mine Baseball, das ist ja eigentlich ganz cool, aber man konnte, was ich unbedingt wollte, man konnte nicht alle Spieler in einen Pool schmeißen und dann einen Draft starten. Das ging nicht. Und dann habe ich die Jungs da kontaktiert, habe gesagt, hör zu, ich würde gerne ein Tool programmieren, mit dem man halt sämtliche Spieler in einen Pool schmeißt und dann gibt es eine kleine künstliche Intelligenz, die halt irgendwie die richtigen Picks dann macht und so, dass man sich sein eigenes Team draften kann. Und das fanden die ganz nett und dann haben die gesagt, jo, alles klar, mach mal und wir entwickeln dann einen Importer dafür. Und das war dann mein erster Ausflug in die professionelle Baseball-Programmierwelt, sage ich mal. Und danach habe ich irgendwann gedacht, nee, das reicht mir nicht. Ich will ein richtiges Spiel, das man wie ein Bundesliga-Manager über Jahre hinweg spielen kann, indem sich die Spieler entwickeln und manche werden älter und schlechter und man draftet sich irgendwelche Amateure, die man halt durch die Minor Leagues dann führt. Und diese Szenarien irgendwie, seine Dynastie über mehrere Dekaden aufzubauen, das war halt das, was mich gereizt hat. Und das gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und da habe ich gedacht, gut, dann mache ich es halt selbst. Und ja, also meine Freundin damals hat mich gehasst, weil ich plötzlich gar keine Zeit mehr für sie hatte. Und das Studium habe ich extrem vernachlässigt. Ich habe es auch gar nicht tatsächlich abgeschlossen. Ich habe damals Informatik an der Universität Hamburg studiert und das ging halt nicht. Also nach einem Jahr hatte ich einfach keine Zeit mehr dafür, weil OOTP halt ja all meine Aufmerksamkeit verlangt hat. Ja.
Aber mit welchem Ziel hast du das angefangen? Weil es kann ja nicht das Ziel gewesen sein, damals schon in 18 Jahren habe ich einen Manager, der von John Henry, von Besitzer der Red Sox gespielt wird. Ich meine, du hast gesagt, du hast sehr, sehr viel Zeit da investiert. War das am Anfang so ein Ding, wo du gesagt hast, ich möchte das als Spiel verkaufen, oder war das erstmal so, ich möchte selber so einen Manager haben?
Dieser Verkaufsgedanke stand tatsächlich von Anfang an auch schon im Raum.
Ja.
Ich habe das aber, ich weiß nicht, ich habe das nicht aktiv versucht, irgendwie in irgendwelche Dimensionen einzuordnen. Also ich habe mir gedacht, hey, wenn das Ding fertig ist und wenn es gut funktioniert, dann versuche ich das an den Mann zu bringen. Und wenn ich das an den Mann bringen kann und vielleicht mein Studium damit finanzieren kann, dann wäre das eine ganz tolle Geschichte. Und das war die ursprüngliche Idee, dass ich dann irgendwie 2 Jahre später da irgendwie bequem von leben konnte. Das konnte ja kein Mensch ahnen. Ne? Also das hat sich dann ein bisschen schneller entwickelt, als ich eigentlich gedacht hatte, und habe mich natürlich drüber gefreut.
Wann kam die erste Version von Out of the Park raus?
Das war im Mai 1999.
Ja, und wie sah damals das Out of the Park aus?
Hässlich. Also ich habe damals wirklich alles alleine gemacht, und es war noch mit Turbo Pascal unter MS-DOS programmiert. So, das heißt, ich hatte 256 Farben und eine Auflösung von 320 mal 240 Pixeln, glaube ich. Und dann habe ich irgendwie die ganzen Grafiken selber gemacht. Und ich bin zwar nicht vollkommen talentfrei, was sowas angeht, aber schön ist auch was anderes. Aber das Grundprinzip hat funktioniert. Ne? Also man konnte tatsächlich mehrere Saisons spielen hintereinander. Man konnte 50 Jahre simulieren, und am Ende, nach 50 Jahren, war die Liga halt immer noch recht stabil, und es gab dann halt keinen Cal Ripken mehr, sondern, was weiß ich, einen Jim Smith als Shortstop bei den Baltimore Orioles. Aber es war stabil, und die Statistiken, die waren stabil, und es passierten immer ganz interessante Sachen, und das war halt genau das, was ich wollte, und da war ich ziemlich zufrieden mit der ersten Version. Ja, und die hat sich dann 250 Mal verkauft im ersten Jahr. Und das war für mich als Student, also ich habe das dann mit dem Sean Lehman, heißt der hatte damals eine Baseball-Statistik-Website, baseballone.com. Und mit dem habe ich mich zusammengetan. Und der hat die CDs gebrannt und verschickt. Und dann haben wir uns den Gewinn geteilt. Und das war für mich halt ein Anteil, von dem konnte ich tatsächlich dann ein Jahr lang ganz bequem mein Studium finanzieren. Ja, das war super.
Und wann hast du die Firma gegründet?
Das war dann so, dass ich dann im Jahr 2000, ich dann so gemerkt, so hey Mensch, das wird immer besser mit diesen Verkäufen. Und dann habe ich mein Studium abgebrochen, aber ich wollte jetzt auch nicht so, ich wollte nicht ohne irgendwie eine Ausbildung oder ähnliches dastehen. Ich weiß auch nicht, da bin ich ein bisschen oldschool. Und habe dann eine Ausbildung zum Informatikkaufmann begonnen. Und der Andreas, mein jetziger Geschäftspartner, war Gesellschafter bei der kleinen Firma, bei der ich dann meine Ausbildung gemacht habe. Und das Studium wurde mir ein Jahr lang angerechnet. Das heißt, ich habe dann 2 Jahre lang meine Ausbildung gemacht. Und nachdem ich fertig war, hat der Andreas dann gesagt, so Mensch, hey, mit dir zusammenzuarbeiten, das hat so viel Spaß gemacht. Lass uns mal weiter an dem Baseballspiel arbeiten, weil es war nämlich so, dass ich glaube so 8 Wochen, nachdem meine Ausbildung begann, hat mich das fürchterlich genervt, dass ich ganz viel Netzwerkkabel verlegen musste und so ein Krempel. Und dann habe ich der Geschäftsführung erzählt von dem Baseballspiel, habe gesagt, hey, hör zu, das verkauft sich aktuell so und so doll, und ich habe folgende Pläne. Können wir das nicht so machen, dass ich irgendwie nur auf dem Papier meine Ausbildung mache, ihr mich mit dem Baseballspiel unterstützt und ich halt zur Berufsschule gehe, wenn ich muss? Und da haben die gesagt, ja, Mensch, das klingt ja gut, weil ich meine, die konnten mir eh nichts mehr beibringen, weil, wie gesagt, Programmierung, das hatte ich schon alles ganz gut drauf. Ja, und dann hatten wir einen Deal, und dann haben wir das so gemacht. Und nachdem die Ausbildung beendet war, hat der Andreas gesagt, Mensch, ich würde gerne mit dir weitermachen. Und dann haben wir offiziell die Out of the Park Developments GmbH und Co. KG gegründet. Ja, das war 2001, irgendwann Ende 2001.
Und von da an ging die Arbeit tatsächlich nur noch an diesem Spiel dann vorwärts. Wie viele Versionen gab es jetzt inzwischen von Out of the Park?
21. Dieses 21. Jahr kam die 21. Version auf den Markt, ja.
Ja. Und wie viele Leute seid ihr jetzt in der Firma?
Also festangestellt sind wir 10. Ich verzähle mich da manchmal. Also festangestellt, / Freelancer, die Vollzeit für uns aus den USA arbeiten in irgendeiner Form. Und dann haben wir noch ein paar Teilzeit-Freelancer. Also insgesamt verdienen ungefähr so 20 Menschen Geld an dem Projekt, würde ich mal jetzt so sagen. Das ist so ungefähr die Zahl, wenn ich das jetzt richtig zusammengerechnet habe.
Ja, du hast es gerade gesagt, über den gesamten Globus verteilt. Also USA, Deutschland, in welchen Ländern seid ihr noch tätig?
Frankreich, Großbritannien, Kanada, Brasilien, ja, USA natürlich und ich glaube, das war's. Ja, das war's.
Und diese Firma ist ja relativ eigenständig geblieben. Es gibt im Wikipedia-Eintrag von Out of the Park Baseball dann auch die Geschichte, dass Sports Interactive eine Kooperation mit euch hatte. Ihr seid aber immer eigenständig geblieben. Ist das so ein Ding gewesen, wo du gesagt hast, ich will nicht, dass mir große Konzerne reinquatschen in das Spiel?
Also es gab in der ganzen Zeit öfter mal Angebote, also Microsoft, Electronic Arts, 3DO, also die haben öfter mal angeklopft, aber also das, was die geboten haben, sowohl was das Finanzielle anging und auch was das Organisatorische anging, das hat mir einfach nicht in den Kram gepasst und deswegen haben wir das nie angenommen. Das Einzige, was halt für uns sinnvoll war, war die Kooperation mit Sports Interactive, da die ja den Football Manager machen, der ist ja total erfolgreich weltweit. Die verkaufen da ja 1 Million Kopien von im Jahr. Das ist ja echt absurd. Und davon sind wir zum Beispiel noch ziemlich weit entfernt. Aber die wollten damals gerne, das war von 2004 bis 2007, die wollten gerne auf dem amerikanischen Markt ein bisschen Fuß fassen. Das funktioniert mit Fußball natürlich nicht ganz so gut. Und dann haben sie uns gefragt, hey, wie wäre es, wenn wir da zusammenarbeiten und wir pushen euch ein bisschen und helfen euch mit unserem Know-how, was die Entwicklung angeht und was das Marketing angeht. Und ich habe während der Zeit, ich bin dann auch nach London gezogen, also ich habe meinen Grafiker eingepackt, habe mein Haus verkauft und gesagt, so, alles klar, Freunde, auf geht's nach London. Und ja, wir waren dann da 2 Jahre und das war eine tolle Zeit, wir haben super viel gelernt. Allerdings hat sich das Ganze wirtschaftlich betrachtet gar nicht so entwickelt wie gehofft, weil nämlich kurz bevor wir damit anfangen wollten, dieses Spiel richtig zu vermarkten. Der Plan war nämlich, auch eine MLB-Lizenz zu bekommen. Also, nun war es aber damals so, dass Electronic Arts gerade die exklusive NFL-Lizenz gekauft hat und Take-Two sich dachte, ach Mensch, was EA kann, das können wir schon lange. Wir kaufen jetzt mal die exklusive MLB-Lizenz für 230 Millionen Dollar oder irgendwas. So, und da standen wir da und haben gedacht, so, das ist ja doof jetzt. Ne? Und Sports Interactive hat damals mit Sega zusammengearbeitet und Sega hat dann auch gesagt, hey Freunde, wir können ein Spiel nicht wirklich gut vermarkten, wenn das Ding nicht die offizielle MLB-Lizenz hat. Und da haben wir es ein Jahr lang versucht. Es hat nicht gut genug funktioniert, wie Sega sich das erhofft hat, allerlei Gründen. Ne? Ist ja klar, wenn da nicht irgendwie ein interessanter Spieler oder richtige MLB-Team-Logos drauf sind, sondern irgendwie fiktive Namen, dann kannst du das Ding halt einfach nicht richtig vermarkten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann trennen wir uns ganz freundschaftlich. Wir haben auch immer noch regelmäßig Kontakt mit Sports Interactive. Das sind ganz, ganz tolle Leute und ein ganz tolles Team. Aber wirtschaftlich hat das leider nicht so richtig funktioniert. Und dann sind wir wieder eigene Wege gegangen. Ja.
Ihr haut jedes Jahr die aktuelle Version raus. Jetzt im Moment gibt es das Out of the Park 21, wird es bei euch genannt. Was nehmt ihr euch für eine neue Version vor? Wie lange dauert auch die Umsetzung von neuen Ideen, die ihr habt? Ist das so das Erscheinungsdatum von der einen Version ist auch das Startdatum für die neue Version oder wie nehmt ihr euch das vor?
Nicht ganz. Es ist aktuell so, dass wir mit dem Entwicklungszyklus von der neuen Version meistens so im August beginnen, weil wir nach Release, also das ist ja meistens Ende März, denn A, brauchen wir ein bisschen Pause, um runterzufahren. B, ja, das ist also wenn du dann, ja, es ist echt, also ganz ehrlich, ich habe Ostern, habe ich meine ersten 2 freien Tage hintereinander gehabt seit Weihnachten. So, gut, nun bin ich der Chef und ich bin auch ein bisschen bescheuert. Also ich habe auch kein Problem damit, am Wochenende durchzuarbeiten, weil es mir einfach Spaß macht. Aber normalerweise ist es so, dass so Mai, Juni, da passiert hier nicht viel. Da machen wir so ein paar Patches. Und gut, jetzt mit Perfect Team ist es noch eine ganz andere Geschichte, weil da gibt es halt immer schön Content-Updates und so weiter. Aber dafür haben wir halt unsere Leute, die sich da relativ autark drum kümmern können, sodass wir als Entwicklungsteam einigermaßen runterfahren können. Allerdings auch nicht so wie in den letzten Jahren. Ja, und im August setzen wir uns dann zusammen. Und wir haben eine riesengroße Liste an Features, die man implementieren könnte. Das sind nicht mehr so viele richtig super krass innovative Features, weil das Spiel schon ziemlich vollgeballert ist mit innovativen Features und so viel fällt einem da nicht mehr ein. Das bedeutet eigentlich, nehmen wir die Systeme, die aktuell existieren und machen sie besser oder schrauben an Ecken und Enden oder arbeiten an der Grafikqualität, weil die ist natürlich verglichen mit, was weiß ich, MLB The Show für den PlayStation, das ist halt meilenweit von entfernt, weil wir natürlich das Budget gar nicht haben, so 50 3D-Artists einzustellen. Ja, und deswegen haben wir halt so eine Reihe von Features, an denen wir halt über die Jahre immer Fortschritte machen und uns Mühe geben, sie halt so gut wie möglich zu vollenden über die Jahre. Wie zum Beispiel dieses 3D-Ingame-Gedöns, wo die Heinis da auf dem Feld rumlaufen und die Bälle fangen. Ja,
ja, das wollte ich gerade fragen. Es ist nach wie vor größtenteils textbasiert. Und du hast es vorhin angesagt oder fast vorhin gesagt, dass du selber gar nicht so richtig viel Bock hattest, da selber zu spielen und selber dann die Spieler zu bewegen. Ist das eigentlich noch geplant, beziehungsweise ist das ein größeres Feature, was noch geplant ist, oder lasst ihr das außen vor, dass ihr sagt, okay, wir lassen es komplett textbasiert?
Damit das gut funktioniert, brauchst du natürlich eine richtige 3D-Physik-Engine.
Ja.
Wir haben eine statistische Engine. Das heißt, der Ball wird nicht millimetergenau simuliert. Das würde auch viel zu lange dauern. Sonst würdest du eine Saison simulieren. Keine Ahnung, das würde ein paar Tage dauern. So, das heißt, wir haben eine statistische Engine, die ausspuckt, was passiert, wo der Ball ungefähr ist und was bei dem Spielzug, wie die AI sich verhält und so weiter. Das kannst du nicht wirklich umsetzen in ein Action-Game. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Was man theoretisch machen könnte, und ich glaube, irgendwann hacke ich das auch nochmal rein, dass man so ein bisschen Timing-basiert die Space-Taste drückt, um irgendwie den Schläger zu schwingen, zum Beispiel. Ja, das könnte man machen. Und dann, wenn das Timing gut ist, dann wird halt der statistische Output eher Richtung Hit bewegt und wenn das Timing schlecht ist, dann eher Richtung Strikeout oder Groundout oder sowas. Das ist so eine Idee, da würde ich, glaube ich, irgendwann nochmal mit rumspielen wollen. Aber das wäre eigentlich nur so ein Gimmick, glaube ich. Also vielleicht würden das ein paar Leute benutzen und da ein bisschen Spaß dran haben, aber das wäre auf keinen Fall jetzt etwas, wo wir jetzt große Entwicklungsressourcen drauf verwenden würden. Ja. Ja.
Dann kommen wir mal auf die anderen Features zu sprechen. Ihr habt Features wie historische Saisons, die man spielen kann, zum Beispiel auch die Negro Leagues. Wie viel Aufwand steckt dahinter, ist die erste Frage. Wann habt ihr damit angefangen mit diesen Features? Du hast gerade eben gesagt, dass das beim ersten Mal 50 Saisons durchspielen konnte. Und wie viel Aufwand steckt dahinter, dann auch diese Specials zu pflegen und sauber zu pflegen?
Ich glaube sogar, die erste Version hatte schon historische Saisons, weil nämlich der Sean, der das damals vertrieben hat, der hatte ja seine Statistikdatenbank und da habe ich eine Schnittstelle für programmiert, sodass du auf Knopfdruck dann, was weiß ich, keine Ahnung, die 1927 oder 1977 Saison halt importieren konntest. Ich glaube, die zweite Version konnte dann von Jahr zu Jahr weiterspringen, sodass dann auch die Liga-Evolution, quasi wenn Teams zum Beispiel sich umbenannt haben oder in andere Divisionen gewandert sind oder so, dass das automatisch passiert ist. Das konnte, glaube ich, die zweite Version, ja. Und aktuell ist es so, dass wir tatsächlich ein Team haben von mehreren Leuten. Das sind halt Freelancer, die machen das so ein bisschen nebenbei. Und die pflegen unsere historische Datenbank. Und nicht nur die historische Datenbank, sondern wir haben ja auch eine Datenbank von fürchterlich vielen International-Ligen und Independent-Ligen. Und da müssen wir natürlich auch immer schauen, dass wir die Statistiken nachpflegen, die Mannschaftsausstellungen, die Spielerdaten und den ganzen Krempel. Und das, ja, das ist, die Leute arbeiten da im Grunde das ganze Jahr drüber dran und machen das, weil sie da voll Bock drauf haben und Statistik verliebt sind und das Spiel einfach toll finden und es gerne supporten wollen. Also normalerweise könnten wir das gar nicht bezahlen, aber die Leute sind halt so nett und so enthusiastisch, dass sie das größtenteils for free für uns machen. Und das ist ziemlich cool, finde ich.
Das ist ja auch ein hoher manueller Aufwand, der dahinter steckt, oder?
Ja, absolut. Also du musst ja irgendwie gucken, dass du die Statistiken auch formatierst. Du kannst sie aus irgendwelchen HTML-Tabellen irgendwie rauskopieren, dann musst du die aber formatieren in ein Format, das von dem Spiel verwendet werden kann. Und das ist nicht trivial, ne? Das ist tatsächlich sehr viel manuelle Arbeit und viel in Excel und Microsoft Access und so ein Kram. Also da bin ich zum Glück nicht so wirklich drin involviert. Ich kriege halt nur das Endprodukt und dann konvertiere ich das in ein binäres Format. Und wenn alles gut war und keine Fehler drin waren, dann funktioniert das auch. Ja.
Und dann kommen ja auch noch diese ganzen Statistiken dazu, die wir jetzt im Moment dann auch im Baseball haben. Wir haben angefangen mit Average Home Runs RBI, dann kommen seit Jahrzehnten kommen jetzt die Sabermetrics dazu, On Base Percentage Slugging, Wins Above Replacement, ganz, ganz simpel. Dann kommen allerdings auch in den letzten Jahren kommen immer weitere Sabermetrics dazu. Wie schwierig ist es, diese Zahlen dann zu integrieren, und ist dann auch dieser hohe manuelle Aufwand dabei?
Ja, also diese neuen Statistiken, die sind ja auch oft basierend auf StatsCast. Das ist ja dieses Major League Baseball, dass sie all diese Kameras aufgestellt haben und genau wissen, wann sich wer wo befindet und der Ball mit wie viel Geschwindigkeit der im bestimmten Abschlagwinkel und dies und das. Genau. So, und da sind ja viele Statistiken, die darauf basieren. Nur ist es ja, wie erwähnt, so, dass wir halt eben nicht so eine 3D-Engine haben. Das heißt, wir versuchen, diese Daten zu extrapolieren, indem wir gucken, okay, es gibt einen Hit ins Left-Center-Field, einen Single, den der Fielder aufhält, bevor er zur Wand rollt, und der Hitter, der ist, keine Ahnung, durchschnittlich schnell und der schafft es nur zur ersten Base und nicht zur zweiten. So, da haben wir halt eine Latte von Dingen, die passiert sind, und dann nehmen wir diese Sachen und wandeln sie um in ein mögliches Szenario, wie das hätte aussehen können im Detail, zum Beispiel was jetzt Abschlagwinkel und Geschwindigkeit des Balles und Fielderposition angeht, und dann können wir daraus quasi diese Statistiken basteln. So, das ist so ein bisschen hintenrum, aber ja, es geht halt nicht anders, ne? Und nun das wird halt auch von unserer 3D-Engine benutzt, die letztendlich, die 3D-Repräsentations-Engine, so wie ich das gerne nenne, die halt all diese Events nimmt, umklamüstert, und am Ende kommt dann was dabei raus, was letztendlich in 3D angezeigt werden kann. Und so funktioniert das mit Statistiken auch, ja.
Ja. Aber ihr baut dann schon alles ein, weil es sind ja in den letzten Jahren dann auch Statistiken zustande gekommen, wie zum Beispiel Ultimate Zone Rating etc. Oder Fielding, also nicht Fielding Percentage, aber verschiedene Fielding-Statistiken noch dazu. Ihr baut das alles ein.
Ja, das macht der Matt. Matt ist quasi unser Hauptentwickler neben mir mittlerweile. Matt ist ein ganz cleveres Kerlchen, der wohnt in Kanada und ist auch immer ein riesen Baseball-Fan gewesen und ist Mathematiker nebenbei noch, und der macht das alles. Und ja, also das ist so sein Steckenpferd. Ne? Also er guckt dann, was für Statistiken, was fließt da alles rein, wie kann man das mit unserer Engine umsetzen, und dann fuchst er da rum und am Ende haben wir dann diese Statistiken und alle freuen sich. Und ganz, ganz oft weiß ich gar nicht, was er da gemacht hat. Also ich entdecke in dem Spiel halt auch öfter mal Statistiken oder Features, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt da sind. Das ist immer ganz cool. Ja.
Jetzt kamen auch noch, oder kommen im Laufe der Jahre, kommen ja auch noch Regeländerungen dazu. Jetzt kam die Three-Batter-Rule zustande, die wir bislang im Moment noch nicht im Live-Geschehen gesehen haben. Wie lange braucht ihr, um das ohne Probleme dann einzubauen? Oder ist dieses Spiel an sich eigentlich auserzählt, dass solche Regeländerungen schneller umzusetzen sind?
Ja, manche Regeländerungen sind einigermaßen einfach umzusetzen. Wie zum Beispiel diese 3-Batter-Regel, das ging relativ fix. Was wir natürlich noch nicht genau sagen können, ist, was für einen Einfluss hat das letztendlich auf die Statistiken? Wie viele Pitcher werden mit 2 aus im Inning irgendwie eingewechselt, damit diese Regel eben nicht mehr greift und all sowas? Also wir wissen noch nicht genau, wo das genau landen wird. Wir können das natürlich einigermaßen schätzen und dann halt die Engine und die AI halt so tunen, dass es da landet, wo wir denken, wo es ungefähr landen wird. Wir können dann natürlich aber auch ein bisschen daneben liegen. Das wissen wir erst, wenn eine Saison gespielt wurde, in der diese Regel halt tatsächlich angewendet wurde. Ja.
Du hast es gerade gesagt, wir können manche Dinge nur einschätzen. Wie schwierig sind für euch Vorhersagen zu machen? Ich bin jetzt mit meinem Team aus Out of the Park 17 bin ich in der Saison 2022 und ich verfluche den einen oder anderen Spieler, der 2019 im realen Leben eine richtig gute Saison hingelegt hat, dass er 2022 nicht mehr den Schläger an den Ball bekommt. Wie macht ihr Vorhersagen?
Das hat zwei Ebenen. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Player Ratings, ja, und jeder Spieler hat ja auch gewisse Talent Ratings. So, die basieren größtenteils auf Projection-Systemen, zum Beispiel SIPs von Fangraphs und dieser Dan Szymborski. Oh Gott, ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen. Und wir gucken uns natürlich auch andere Projection-Systems an, wie Schema und so weiter. Und dann gucken wir und basteln anhand dessen, basteln wir die Talent-Ratings. So, nun ist es im Spiel aber auch so, das wäre total öde, wenn sich jeder Spieler immer seinen Talent-Ratings entsprechend entwickeln würde. Das heißt, wir haben, diese Ratings sind nicht statisch. Sie können halt sowohl ins Negative drehen, als auch ins Positive. Ins Negative drehen sie die meiste Zeit, wenn irgendwie was mit einer Verletzung da war. Das ist in echt halt auch so. Also jemand, das ist relativ selten, dass jemand so ohne Verletzung tatsächlich, abgesehen jetzt vom Altern, von einer Saison auf die nächste so sein Talent so komplett verliert. Ne? Mhm. Manchmal hat man da so Verdachtsfälle, wo man dann denkt, ach, der war ja vorher gedopt. Weiß man nicht, keine Ahnung. So. Und das ist aber natürlich auch heute so eine Spekulation. Aber meistens lässt sich das auf irgendeine Verletzung zurückführen. So, wenn ein Spieler jetzt besser wird, das ist schwieriger zu sagen. Manchmal ist das in der MLB so, dass ein Hitter jetzt sagt so, hey, jetzt ich bin 5 Jahre lang hatte ich jetzt einen Open Stance beim Hitting und jetzt mache ich immer lieber einen Close Stance oder ich versuche meinen Leg Kick nicht so hoch zu machen, damit ich irgendwie schneller die Keule durch die Zone bekomme. Und ja, da haben Coaches halt auch irgendwie relativ großen Einfluss, der sich aber auch schwer messen lässt. Ja. So. Und deswegen haben wir im Spiel, wir haben halt Coaches und wir haben natürlich auch Zufall. Wir haben da auch einfach Zufall drin. Oder wir haben halt Storylines irgendwie. Das sind dann ja so ein bisschen verrückte Geschichten, dass jetzt irgendjemand vom Kameraden einen neuen Pitch beigebracht bekommen hat. Ne? Irgendwie ein Splitfinger-Fastball oder was. Und plötzlich ist dieser Splitfinger-Fastball total super. Und aus dem Starter, der irgendwie sonst immer einen 4,5er ERA hatte, wird plötzlich irgendwie ein Cy Young Award-Winner. So, das kann passieren. Das passiert in echt auch gelegentlich mal selten, aber es kommt mal vor. So, und das versucht die Engine halt abzubilden und für uns ist dann halt natürlich die Aufgabe, das Ganze gut auszubalancieren, dass du nicht, wenn du 20 Saisons simulierst, alle Pitcher da irgendwie ein ERA unter 2 haben oder so, weil dann weißt du, okay, deine Spielerentwicklungsengine ist für den Arsch, da musst du wieder ran. Das geht so nicht. Und das machen wir natürlich mit fürchterlich viel Tests, dass wir unzählige Saisons simulieren, dann genau analysieren, was sind die Durchschnittsstatistiken, was sind die besten und schlechtesten individuellen Statistiken, wie lange dauert eine Karriere durchschnittlich, wie lange dauert es durchschnittlich, bis ein Highschool-Draftpick von den Lower Minor Leagues in die Major Leagues landet und all solche Sachen. Da haben wir irgendwie ganz, ganz viele Datenpunkte, die wir dann halt mit den Simulationen vergleichen, um zu schauen, ob das denn auch realistisch aussieht. Und und klar, wir haben öfter mal User, dann kriegst du eine E-Mail und dann schreibt er, oh Mann, hey, hier mein Mike Trout, der hat sich irgendwie nur leicht verletzt, keine Ahnung, und jetzt ein Jahr später ist der total schlecht und schlägt nur noch 2,16 mit, was weiß ich, 12 Home Runs in der Saison. Ja. Dann kannst du sagen, so, ja, Pech gehabt. Ist halt so, kommt vor, kommt im echten Leben halt auch mal vor. Ist selten, das passiert natürlich nicht in jedem Spiel. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, die Saison 300 Mal simulierst, dann wird Mike Trout vielleicht ein einziges Mal von diesen 300 zu einem durchschnittlichen Spieler und bei den anderen 299 bleibt er wirklich ein Superstar oder wird sogar noch besser bei manchen. Und das müssen wir halt ausbalancieren mit ganz vielen Tests.
Bei mir ist David Ortiz gecrashed.
Nein.
Doch, 2017.
Big Happy, verdammt.
Ja, er hat zuletzt an 8 gebettet und dann habe ich ihn released. Und dann ist mir aber die Fanschaft ist mir aber aufs Dach gestiegen.
Zu Recht.
Ja,
ja, und haben die Twins ihn danach wieder unter Vertrag genommen und sind dann zurückgekommen?
Nee. Er ist bei den Mets im Minor League System gelandet.
Oh Gott, Höchststrafe, der arme Kerl.
Es gibt die Bartolo Colon-Regel bei euch, dass also jemand noch mit wahrscheinlich 53 den Ball irgendwie werfen wird. Das wäre ja noch die wichtigste Frage, aber ja.
Ja,
das ist ja dann auch so ein Phänomen, ne? Also Bartolo Colon, jetzt mal ernst, das ist ja auch schwer umzusetzen, wie du es gerade selber gesagt hast, dass Spieler in der Regel, wenn sie älter werden, ne, die Geschwindigkeit lässt nach, beim Werfen vor allem, und all diese Dinge. Aber dann gibt es diese Ausnahmen wie jemand, der dann, keine Ahnung, noch mit 41 wirft.
Ja, wir haben tatsächlich also jeder Spieler ist anders und gelegentlich ändern sich intern so komische Variablen, die zusammengenommen dazu führen, dass ein Spieler sich völlig außergewöhnlich verhält. Zum Beispiel jemand, der dann tatsächlich bis Mitte, Ende 40 noch einigermaßen produktiv ist. Das ist dann einer von 100.000 Spielern oder so. Und das ist ja auch genau das, was ich gerade sagte. Man muss halt echt gucken und aufpassen. Weil wenn du spielst und du hast dann plötzlich ein halbes Dutzend Bartolo Colons in deiner Liga, dann denkst du auch so, also irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Da ist irgendwas mit der Engine nicht richtig. Und ja, da müssen wir drauf aufpassen.
Ihr habt es komplett lizenziert. Also es sind alle Spieler dabei, bis in die Minor Leagues, bis runter in die Minor Leagues sind dabei. Wann kamen diese Verhandlungen mit der MLB, beziehungsweise ab wann habt ihr die Lizenzierung gehabt und wie schwierig ist es als Entwickler aus Hamburg, nach in die USA zu kommen und zu sagen, hier, wir möchten euer Spiel lizenziert haben oder eure Liga lizenziert haben?
Ja, ich glaube, ich hatte 2013 das erste Mal doch mal angefragt, aber dann kam so zurück, so, oh, nö, Freunde, ihr seid, das lohnt sich für uns noch nicht, ihr seid noch zu klein. So, dann kam 2014, kamen die irgendwann auf uns zurück und sagten dann, hey, ne, ihr habt euch ja ganz gut gemacht, wir haben immer ein Auge auf euch. Und was haltet ihr davon, wenn wir irgendwie ab 2015 vielleicht euch mal eine Lizenz geben für ein Jahr und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Und wenn ihr euch als würdig erweist, dann können wir da mal mit weitermachen. Weil das ist halt auch so, alles, was wir an die Öffentlichkeit bringen, jeder Newsletter, jede Grafik auf der Website und so weiter, das muss alles von MLB abgesegnet werden. So. Und das ist für die halt auch ein Aufwand. Und wenn wir nur so und so viel verkaufen und die halt so und so viel einen Anteil davon bekommen, dann müssen die natürlich auch rechnen, ob all die Arbeit, ob sich das für sie überhaupt lohnt. So. Und irgendwann halt 2015 haben die gesagt, okay, das könnte sich eventuell lohnen. Und lass mal machen. Und das hat auch alles ganz toll funktioniert. Das war für uns eine riesen Umstellung halt, genau all diese Sachen halt vorher immer absegnen zu lassen. Das ist ja ein extra Arbeitsschritt und die behalten sich dann auch 2 Wochen Zeit dann immer vor. Das heißt, wir müssen mit allen Kram 2 Wochen früher fertig sein als ursprünglich. Und ja, aber wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt und das ist ein ganz, ganz tolles Team dabei. MLB, die sind alle super nett. Wir haben die alle auch schon persönlich mittlerweile kennengelernt, weil wir auch einmal im Jahr rüberfliegen, meistens zum All-Star-Game und dann sitzen wir mal zusammen und planen ein bisschen die Zukunft und schaut, was ging gut in der Vergangenheit, was ging nicht so gut. Und das ist immer super spannend. Ja.
Ja. Also seit 2015 voll lizenziert.
Ja, genau. Ja.
Haben sich denn schon mal Spieler beschwert bei dir direkt oder bei euch, dass sie gesagt haben, hey, ich werde aber in diesem Spiel nicht so gut dargestellt, wie ich es in Wirklichkeit bin?
Nee, ganz ehrlich, ich glaube, die haben andere Sorgen. Also wir haben ja auch eine MLBPA-Lizenz. Und die MLBPA guckt da halt rüber und ja, also die vertreten ja die Interessen der Spieler. Und wenn da irgendwas ist, angenommen, was weiß ich, der Mike Trout hat irgendwie wegen eines Bugs irgendwie ein ganz fieses Power-Rating, dann würde die MLBPA wahrscheinlich auch sagen, ey, Leute, da stimmt irgendwas nicht. Aber natürlich, nee, das würde nie passieren, weil unsere Beta-Tester halt natürlich das vorher auch gefunden hätten, das Problem. Die Spieler, die führen alle ihr eigenes Leben und die haben alle ihre Agenten und die kümmert das, glaube ich, gar nicht. Die dann halt ab und zu mal MLB The Show. Ein paar MLB-Spieler tatsächlich spielen auch OOTP. Aber die meisten von denen beschäftigen sich in ihrem privaten Leben da nicht mit. Nein.
Du hast jetzt gerade eben John Henry erwähnt. Journalisten, Beatwriter, wenn wir es auf Twitter etc. anschauen, die ja geifern jedes Jahr auf dieses Spiel hin. Ab Anfang März oder so werden sie dann auch wuschig und sagen dann irgendwann, jetzt kann die Saison losgehen, Out of the Park ist draußen. Wie reagieren die auf euch, beziehungsweise wie bekommt ihr von denen Feedback?
Ja, das ist, also mit einigen Webseiten und so weiter haben wir seit Jahren halt ein ganz gutes Verhältnis, wie 538 zum Beispiel oder Fangraphs oder baseballreference.com. Mhm. Also mit denen sind wir halt immer relativ regelmäßig in Kontakt und wir schicken denen dann halt auch Beta-Versionen, dass sie dann da irgendwie drüber schreiben und so weiter. Was sehr, sehr schwierig geworden ist, ist halt Coverage in der normale Gaming-Presse zu bekommen, sowas wie Polygon oder so, und da kommst du so gut wie nicht ran. Ne? Also wir waren letztens auf Polygon, aber das war halt auch nur, weil MLB ja dieses Dream Bracket Turnier gemacht hat, wo sie mit OOTP Spiele simuliert haben und dann halt diese Spiele auch mit richtigen MLB-Kommentatoren kommentiert haben, und DraftKings hat dann mit denen zusammengearbeitet, hat da irgendwelche Spielchen, so kleine Wetten irgendwie dafür zur Verfügung gestellt, und das war halt ein Content. Und ohne MLB-Saison, die Leute, die wollen halt alle gerne Content jetzt haben, und da haben wir jetzt das große Glück, also Glück im Unglück quasi, dass wir mit MLB ganz eng zusammenarbeiten und ganz, ganz viel Content liefern. Und da wurden wir auch überrannt von ganz vielen verschiedenen Webseiten, Zeitschriften, teilweise auch die MLB-Clubs an sich kamen an und wollten gerne mehr über das Spiel wissen und ob sie dann intern irgendwelche Turniere machen können. Und zum Beispiel die San Francisco Giants, die machen jetzt wöchentlich mit ihrem Coaching-Staff, machen die Strategie-Meetings. Das heißt, die spielen OOTP, während sie in so einem Zoom-Meeting zusammensitzen und diskutieren, ob sie jetzt den Spieler auswechseln oder jetzt einen Pinch-Hitter nehmen oder wie sie die Defense jetzt hinstellen in einer bestimmten Situation. Die trainieren also quasi, damit sie im Flow bleiben, das Managen mit OOTP. Und der Gabe Kapler, der Manager der Giants, der ist dann halt auch mit uns erstmal in Kontakt getreten, und den mussten wir erstmal einweisen in das Spiel, damit er auch weiß, was das Spiel so alles kann. Und jetzt kann er das alles ganz gut und daddelt mit seinem Coaching-Staff halt das Spiel, was für mich natürlich völlig absurd ist, wenn man mal irgendwie überlegt, vor 20 Jahren war ich so ein Student in meiner Studentenputze und habe dann an OTP gebastelt und jetzt spielen das halt der MLB-Manager. Ne? Also das ist ziemlich verrückt.
Von einem ziemlich guten Team, muss ich dazu sagen.
Ja,
das
genau.
Kommt ja auch noch dazu. Also überrascht mich jetzt nicht, dass die Giants das tun, weil sie sind natürlich die größten, schönsten, besten. Und wenn du mal Zeit hast, kannst du mir meinen Namen mal erwähnen, vielleicht. Nein, Quatsch. Aber zu den Beatwritern hätte ich noch eine Frage. Also ich lese zum Beispiel viel SB Nation. Das ist immer so ja sehr fanbasierte Analysen von Spielen, Vereinen und so weiter. Und ich weiß, ob du es mitbekommen hast, aber vermutlich die Brew Crew, die also den Blog über die Milwaukee Brewers dort machen, die simulieren gerade Out of the Park 21 ihre Saison. Ja. Die sind gerade nicht sehr zufrieden, weil sie bei 11:20 stehen.
Ach, du grüne Neue, ja. Aber du ganz, ganz ehrlich, ich meine, wenn der Yelich vielleicht einen schlechten Start hat in die Saison und deren Pitching ist echt für den Arsch, also so unrealistisch ist das nicht.
Und das Interessante ist, die schreiben dann tatsächlich auch Berichte dazu. Also die schreiben dann auch so dazu, dass sie sagen, hey, Josh Hader ist zurück oder Hitting Storyline of the Week und reden über das, was mit Ryan Braun passiert ist und so weiter und so weiter. Also das ist schon sehr interessant, weil selbst einzelne Spiele dann besprochen werden, was da los war. Die gieren natürlich nach irgendwie Baseball, und ihr bietet da tatsächlich gerade denen eine Möglichkeit, irgendwas mit Baseball zu tun.
Ja, genau, zum Beispiel Baseball Reference macht das auch. Die simuliert auch die Saison gerade durch und schreiben dann halt auch täglich Spielberichte und so weiter. Also das machen einige. Und das ist ganz spannend. Und am Anfang haben wir noch das alles mitgekriegt, aber dann irgendwann wurde das so viel, dass wir mittlerweile gar nicht mehr so einen Überblick hundertprozentig haben, wer jetzt genau was macht. Und das sind natürlich gute Probleme, die zu haben. Also da beschwert sich keiner hier.
Ja, The Athletic hatte auch eine Saison nachgespielt von den Red Sox jetzt, und nachdem nur 72 Siege dabei waren, ist man dann doch sehr ernüchternd gewesen nach dem Mookie Betts Trade.
Ich persönlich finde ja, dass der Trade gar keine schlechte Idee ist. Ich glaube, ich habe da so ein Gefühl. Also ich weiß ich nicht. Ich finde den Mookie cool. Ne? Also das ist auch wirklich ein großartiger Athlet. Aber ich weiß nicht, für mich, also das hatte so ein bisschen dieses Pablo Sandoval-Vibe irgendwie, man gesagt hat, ey, man nimmt den Mookie jetzt für 350 Millionen unter Vertrag oder so. Also ich fand den Trade nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich bin da einigermaßen optimistisch.
Ja, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass diese Saison komplett ins Wasser fällt und Mookie Betts nächstes Jahr den Free-Agent-Vertrag von den Red Sox bekommt. Keine Ahnung, dann hat er gar kein Spiel gespielt für die Los Angeles.
Ja, das wäre absolut absurd. Ich frage John Henry mal, wie realistisch das genau ist. Mal gucken, was er dazu sagt.
Wie geht ihr mit Kritik um? Bei solchen Spielen, ich weiß es aus meiner Spielhistorie, damals von Anstoß 3 auf Anstoß 4. Es war eine absolute Katastrophe, weil es wurde komplett verschlimmbessert. Ich könnte mir vorstellen, dass das eure Spielerschaft dann auch sehr sensibel ist, was in irgendeiner Weise Weiterentwicklung angeht. Du hast gerade eben vom Beta-Testing gesprochen. Wie sorgt ihr dafür, dass die Kritik dann am Anfang des Spiels, sobald es released wird, dass sie möglichst gering ist? Weil vor Kritik kann man sich dann ja auch nicht retten.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich all diese 20 Jahre gelernt habe, ist, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt einmal den Casual Gamer, ne, das ist halt die stille Mehrheit, und dann hast du die Hardcore Gamer auf dem Forum. So. Und du musst beides ausbalanciert betrachten. Wenn du irgendwie ein Feature umbaust oder ein neues Feature hinzufügst und deine Beta-Tester, die ja eigentlich zu 80% aus Hardcore Gamer bestehen, wenn die dir sagen, hey, das ist absoluter Schrott, dann solltest du echt nochmal ans Reißbrett gehen und das Ganze nochmal überdenken. So, das ist, ich war früher auch mal stur, dass ich gesagt habe, nö, wieso, ich will das so. Und dann wurde das nach Release tatsächlich auch von der großen Masse der Leute, wurde das dann zerrissen. So, und mittlerweile, wenn ich sehe, ey, über die Hälfte der Beta-Tester beschweren sich, dann weiß ich, da ist irgendwo, ne, das ist nicht gut, da muss ich nochmal ran, das müssen wir überdenken, das geht so nicht. So, dann muss man schauen, dass man die Dinge aber auch nicht zu kompliziert macht. Also viele Hardcore-User, die wünschen sich ganz, 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 ganz fürchterlich komplexe Sachen, vor allem irgendwie in dem finanziellen System oder mit irgendwelchen obstrusen Raster-Regeln, die kein Mensch kennt, nicht mal ich oder unser Chefentwickler. Das sind halt so ein Detail-Level. Der ist nicht mehr wertvoll, weißt du, das ist ja dann eigentlich nur Micromanagement des Micromanagements wegen, also das macht dann auch keinen Spaß und das macht den normalen Fan, macht es dann halt auch keinen Spaß. Also wir haben halt immer diesen Drahtseilakt, wir müssen die Hardcore-Leute happy halten und wir müssen darauf achten, dass wir das Spiel nicht zu kompliziert machen, sodass der normale Joe Smith, der das bei Steam runterlädt, der sowieso schon von Anfang an wahrscheinlich erstmal geflasht ist, weil das Ding so viele Möglichkeiten bietet. Aber wenn der sich dann noch irgendwie mit ganz vielen komplizierten Sachen auseinandersetzen muss, wo er dann vielleicht erstmal eine Stunde Wikipedia studieren soll, das funktioniert nicht. Ne? Und da müssen wir halt immer gucken, dass wir da die Balance behalten.
Gibt's ein Feature, was du nennen kannst, wo du sagst, das wollten wir eigentlich einbauen, aber das wurde dann von der Beta-Testerschaft dann abgelehnt?
Ich wollte das Scouting mal so ein bisschen umbauen. Ja, das ist jetzt ein bisschen komplex, das zu erklären, aber es war ein bisschen komplizierter und ich dachte, es wäre irgendwie Spaß. Aber dann haben die Leute gesagt, beim Beta-Tester, nee, das ist alles völliger Quatsch und das ist blöd. Das hat irgendwie zu wenig Bezug auf Baseball. Das war mehr so ein bisschen mehr Richtung Fog of War bei den Strategy Games. Und das fanden die doof. Und dann habe ich das alles in die Tonne geworfen und dann nochmal neu angefangen. Ich glaube, das ist ungefähr so 10 Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, wie gesagt, da ist man dann halt auch dankbar, weil es gab halt auch ab und zu mal ein paar Features, wie zum Beispiel das Interface von der ersten Version mit Sports Interactive. Also die Version, die wurde ziemlich zerrissen, weil wir auch aus Zeitgründen bestimmte Features, die vorher in dem Spiel waren, die haben wir rausgenommen, weil wir dachten, das spielt ja eh kein Mensch. Aber ja, genau die Leute, die halt irgendwie regelmäßig im Forum waren, die fühlten sich dann, ja, weiß ich nicht, irgendwie benachteiligt, weil das Features waren, die sie gerne gespielt haben. Und die waren sauer. Ne? Und da war da echt keine gute Stimmung auf dem Forum. Und das hat auch tatsächlich ein Jahr gedauert, bis wir uns von dieser Version erholt haben und dann auch irgendwie das Vertrauen von unserem Hardcore-Fanstamm wiedergewinnen konnten.
Ja, wie gesagt, also das kann ich mir so vorstellen, dass das wirklich, dass man wirklich dann auch, wenn man die Hardcore-Gamer ja so ein bisschen vor den Kopf stößt, dass man da wirklich Probleme kriegen könnte.
Mhm. Ja, ja, absolut. Das ist eben, die schreien halt am lautesten.
Ja.
Und das vermittelt dann auch manchmal so ein falsches Bild. Also es kann auch sein, dass du irgendwie so 2-3 Bugs drin hast in der Release-Version, die echt nicht schön sind. So. Und dann wirst du gerechtfertigt kritisiert deswegen auf dem Forum und du hast dann auf der ersten Seite, keine Ahnung, 12 Threads, die eigentlich nur um diese Bugs sich drehen. Und wenn jetzt ein Casual-User kommt, guckt aufs Forum, denkt, oh Gott, das ganze Spiel ist total kaputt, was eigentlich gar nicht stimmt. Aber ja, es ist halt wichtig, dass man das Forum happy hält und immer darauf achtet, dass das Spiel ja so stabil wie möglich ist und damit die Leute nicht irgendwie eine Liga generieren und dann da irgendwie ein paar Tage spielen und stürzt das Ding ab und die Liga ist kaputt. Also das ist natürlich Worst-Case-Szenario, das haben wir auch schon mal gehabt, aber das ist wirklich nicht schön.
Ja. Oder die Red Sox werden nicht Meister, was ja gerade die größte Kritik bei uns in der Runde an dem Spiel ist.
Du, das grenzt ja auch an Blasphemie, also das ist ja klar.
Oh, ich hab's noch nicht geschafft, bislang Meister zu werden, aber ist auch egal.
Vielleicht bist du einfach kein guter Manager.
Das kann sehr gut sein, aber John Henry hat mir gerade den Vertrag verlängert, von daher... Der größte Absatzmarkt ist die USA, gehe ich mal von aus. Wie läuft das Spiel in Deutschland? Weil es hat ja eine wirklich hohe Komplexität und man muss sich ja schon sehr beschäftigen mit Baseball, um sich an dieses Spiel dann auch ranzutrauen. Ich habe 2015 das erste Mal damit gespielt, war damals, wie du eben gesagt hast, war ich komplett geflasht von diesem Spiel. Hab gedacht, Alter, das ist mir viel, viel zu viel. Ich komme da überhaupt nicht mit klar. Und langsam habe ich mich dann so reingearbeitet, bis dass ich jetzt in meiner Freizeit im Moment, und man hat sehr viel Freizeit im Moment, sehr viel spiele. Wie läuft das Spiel in Deutschland?
Also Deutschland ist nach der UK, ist das unser zweitgrößter Markt. Es ist aber verglichen mit USA, ist das verschwindend gering. Also ich glaube, Deutschland nimmt am Gesamtumsatz, ich glaube so 1,2% oder so. Ja, also Nummer 1 ist klar mit weitem Abstand USA. Dann kommt Kanada ziemlich gleich auf mit Südkorea. Dann kommt Japan, Taiwan, dann kommt UK und dann kommt, ich glaube, dann kommt Australien. Und dann kommt Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ja.
Bietet ihr dann auch für Südkorea KBO oder sowas an?
Ja, das haben wir alles drin im Spiel. Das ist nicht offiziell lizenziert. Ja. Ne, aber wir haben so zwei Südkoreaner, die da viel Spaß dran haben. Die halten die Roster up to date und pflegen die Statistiken ein und so weiter. Und das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Kann ja kein Mensch die Website lesen, ist ja koreanisch, ist ja nicht englisch. So, ja. Und deswegen brauchst du halt Koreaner, die dafür brennen und da Spaß dran haben. Und ja, wir haben das Glück, dass wir da jemanden gefunden haben.
Du kannst am Anfang des Spiels bestimmen, beziehungsweise auch immer während des Spiels bestimmen, was du selber machen möchtest in diesem Spiel, beziehungsweise in deiner Organisation, beziehungsweise was du von der AI, von der künstlichen Intelligenz machen lässt. Habt ihr einen Überblick darüber, wie viele Leute wirklich alles machen in ihrer Franchise?
Das sind ungefähr 20%.
Ernsthaft?
Ja, das sind ziemlich viele, die tatsächlich, obwohl nee, also um die Minor League Lineups und Pitching Staffs, das haben die meisten tatsächlich auf Computer. Was sie aber machen, sind halt Promotions und Demotions innerhalb des Minor League Systems. Das machen sie. Alles komplett, nee, das ist tatsächlich wenig. Das ist, glaube ich, irgendwie 2-3% der Leute, also die wirklich jedes einzelne Team innerhalb ihres eigenen Systems alles steuern und managen und die Strategie und so weiter anpassen. Das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil, ja.
Ja, ich hab sogar schon Angst, wenn ich einen Spieler von der Single A in die Double A hochholen will, wenn ich das einmal gerade selber mache. Vladimir Guerrero zum Beispiel, den habe ich in einem Trade bekommen. Der Vladimir Guerrero Jr., der hängt bei mir noch in der Single A rum und den habe ich jetzt in die Triple A hochgeholt und da ragt er dann halt auch nichts. Und da habe ich schon immer dann Angst, dass ich alles kaputt mache. Es ist ein unfassbarer Aufwand, den du liefern kannst für dieses Spiel. Es ist der absolute Wahnsinn. Also, mit mir hast du einen absoluten Fan in diesem Spiel.
Florian, das freut mich, das ist nett.
Ich spiele es nur nicht, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich würde sämtliche Zeit darin versenken und das kann ich mir gerade nicht erlauben. Deswegen, ich glaube, das Spiel hat einen absoluten Suchtfaktor. Ja. Gerade wenn man eben, also ich würde zum Beispiel gerne die 2010er-Saison der Giants mal nachspielen oder die 2003er-Saison oder die damals, es war in den 90ern, als sie über 100 Siege hatten und nicht in die Playoffs gekommen sind, solche Saison nochmal nachspielen, das würde mir wahnsinnig viel Freude machen. Ich würde gern eben das, was wir vorhin kurz hatten, das Thema Negro Leagues, ich würde gerne wissen, wie sich Spieler dort geschlagen haben, weil man da ja sehr wenig Informationen drüber hat, jetzt aktiv, weil sie ja jetzt teilweise auch schon verstorben sind. Ich würde gerne Saison spielen, wo Willie Mays spielt oder. Also ich würde da nie wieder rauskommen aus diesem Universum, deswegen muss ich da selber ein bisschen zügeln.
Du, mir geht's genauso. Wenn ich mal richtig spielen möchte, setze ich mich hin und dann denke ich so, was mache ich denn jetzt? Spiele ich irgendwie die 1995er Saison nach, weil das ist so die erste Saison, die ich tatsächlich relativ aktiv verfolgt habe über CNN und CNN-Videotext damals. Oder mache ich eine fiktive Liga oder nehme ich die 2020 MLB und schicke alle Spieler in einen Draft und drafte dann mir mein eigenes Team. Und dann fange ich mit irgendwas an und dann höre ich auf und dann mache ich wieder doch was anderes. Und also mir macht das Erstellen einer Liga und das darüber nachdenken, wie ich denn gerne meine Liga basteln möchte, fast mehr Spaß, als dann am Ende das wirklich zu spielen, weil ich bin auch jemand, ich reg mich dann auf, weißt du, wenn dann irgendwann mein Cleanup-Hitter dann irgendwie, keine Ahnung, sich die Kniescheibe zertrümmert, weil er zu blöd war und dann irgendwie dadurch meine Saison den Bach runtergeht, dann denke ich mal so, oh Mann, ey, was bist du für ein dummer Haufen Bits und Bytes, also wirklich.
Zum Glück ist die Beschwerdestelle sehr nah.
Ja, das stimmt. Es ist ein faszinierendes Spiel, out of the park, und wir können es jedem nur ans Herz legen, das auch zu spielen. Ein Wort müssen wir noch verlieren, beziehungsweise würde ich dich gerne noch bitten, zum Franchise Hockey Manager zu sagen. Wann ist das entstanden, beziehungsweise habt ihr das dann auch noch für NFL beziehungsweise NBA geplant?
Der FHM, Franchise Hockey Manager, der ist aktuell in der 6. Version zu haben, ist also quasi 15 Jahre hinter OOTP hinterher, ist aber deutlich weiter als OOTP 6 damals war. Also das macht der Sebastian Palkowski und der Malte Schwarz zusammen mit dem Jeff Riddles. Und das sind auch irgendwie richtig große Eishockey-Fans. Und das Spiel hat auch die offizielle NHL-Lizenz bekommen. Ja, und ist im Grunde so ein bisschen wie OOTP. Das Grundprinzip hat natürlich nicht ganz so viele Features und nicht ganz so viele, was weiß ich, Newsartikel, nicht ganz so viel Text. Aber ich glaube, was Eishockey angeht, ist das so ziemlich das Beste, was man für Geld kaufen kann, wenn man auf Strategie-Management-Spiele steht. Und ja, das wird halt auch kontinuierlich weitergebaut. Football haben wir tatsächlich in der Entwicklung. Es ist allerdings so, dass wir jetzt arbeitstechnisch halt tatsächlich eher auf Baseball und Eishockey fokussiert sind. Das Football, das läuft so nebenher und wir gucken, also wir setzen uns da nicht unter Druck. Ne? Und wenn das irgendwann fertig ist, dann ist es fertig und dann wird es veröffentlicht. Basketball ist so eine Sache, die wir auch eventuell irgendwann mal ins Auge fassen werden. Aber momentan, also wie gesagt, so 80% unserer Leute arbeiten halt an dem Baseballspiel. Und das ist ja in der aktuellen Situation, machen wir alle immer ganz viele Überstunden, weil wir halt gerade so gefordert werden, ne? Was ja auch eigentlich ganz gut ist. Ne? Also ich möchte mich nicht beschweren.
Absolut, absolut. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast dir sehr viel Zeit für uns genommen. Vielen Dank, das ist nicht selbstverständlich. Und wir wünschen euch, beziehungsweise dir und der Firma, allergrößtmöglichen Erfolg mit Out of the Park, mit dem Franchise Hockey Manager und allem, was da noch geplant ist.
Dankeschön, das ist nett. Vielen Dank.
Tja, das war ein faszinierendes Gespräch.
Ja, also ich bin immer noch geflasht. Also wie, also aus dem Hobby, aus einer Idee, aus etwas, Mensch, das gefällt mir in einem anderen Spiel nicht. Ich mache das selber. Ja, jetzt mittlerweile mit MLB-Lizenz das Ganze abbilden zu können, Kontakte und vor allem ja auch die MLPA dabei zu haben, das ist ja auch nicht unwichtig. Also ich bin immer noch total begeistert, ja.
Ja, es waren ganz, ganz, ganz tolle, faszinierende Einblicke in dieses Spiel, in Out of the Park, was ich jetzt seit Monaten, ja, ich möchte das doofe Wort Suchten nicht sagen, aber ich spiele es schon sehr, sehr ausführlich im Moment und ich bin also sehr tief versunken in dieses Spiel und ich kann es eigentlich nur jedem ans Herz legen, das wirklich dann mal auszuprobieren und das Spiel zu spielen, weil es stellt sich eine Sucht da ein und man möchte noch immer mehr machen in seinem Team, in seiner Franchise und man ärgert sich darüber, dass der Cleanup-Hitter, was eben dann auch Markus gesagt hat, man ärgert sich, wenn der Cleanup-Hitter dann ein Average von 182 hat und immer noch an der 4 batten und du ihn nur einsetzen musst, weil deine anderen drei sind verletzt etc. Das ist dieses Spiel hat eine unglaublich hohe Faszination und gerade jetzt, wo kein Live-MLB-Baseball läuft, ist das wirklich eine fantastische Sache und dann auch solche Sachen wie historische Saisons nachzuspielen oder sich dann mal wirklich in die 20er hineinzuversetzen oder in die 30er und die 40er, wo man dann auch die Negro League zum Beispiel nachspielen kann etc. Das ist so viel Liebe zum Detail, das ist halt ganz, ganz großartig.
Absolut, absolut. Und dann eben auch darüber hinaus eben auch ein sehr angenehmes Gespräch, ne? Also, war eine tolle Sache, ja.
Wir haben im Nachgespräch mit Markus Heinsohn dann auch noch von ihm die Zusage bekommen, Mensch, ihr bekommt noch ein bisschen was zu verlosen. Wir werden, nächste Woche werden wir Steamcodes für Out of the Park 21 verlosen können. 20 an der Zahl. Was ihr dafür tun müsst, um einen dieser Steamcodes zu bekommen, das werden wir nächste Woche dann noch vorstellen. Aber erstmal der Dank an Markus Heinz und der hat uns nämlich auch so ein bisschen überrascht mit dieser Ankündigung. Mensch, ich hau da für euch noch ein paar Steamcodes raus. Also Steamcodes heißt, dass ihr das Spiel dann über Steam dann direkt downloaden könnt und das Spiel dann auch sofort spielen könnt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an Out of the Park Developments. Vielen Dank an Markus Heinsohn dafür. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche gibt's auch wieder eine Ausgabe von Just Baseball und dann kümmern wir uns um ein anderes Thema. Vielleicht mal wieder ein Regel-Podcast. Der letzte ist aus 2016, glaube ich. Wir könnten vielleicht wirklich mal einen neuen Regel-Podcast bringen. Ansonsten haben wir sicherlich noch andere Themen, über die wir sprechen können. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen bei iTunes, Rezensionen bei iTunes und ansonsten gibt's auf unserer Seite justbaseball.de auch noch den Klick zu Steady, zu unserer Steady-Aktion. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, seid ihr herzlich eingeladen dazu und wir würden uns sehr dafür bedanken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschö.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.